Vielen Dank euch für die Lieder. Würdig ist das Lamm, unser Herr Jesus. Er ist, ja, und wenn wir nichts anderes ein ganzes Leben machen würden, wie ihn anzubeten und ihm Lob zu singen, hätten wir die Zeit nicht vertan. Also ich weiß, wir müssen auch noch Essen kochen und so Dinge und dann auch wieder abräumen und alles, was dazugehört und anderes auch. Aber wir haben ja im Kolosserbrief gelesen, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Und dann gibt es so besondere Zeiten, wie jetzt gerade, wo wir miteinander ihm singen und uns das vor Augen führen, dass er ja, unser wunderbarer und fantastischer Herr ist. Wir haben eine Predigtreihe, eine kurze Predigtreihe, und man kann sich natürlich fragen, warum jetzt eine Predigtreihe über Auferstehung. Wir reden ja immer wieder von der Auferstehung, von dem Sterben Jesu. Das ist das ist jetzt noch mehr zentral über das ganze Jahr als Weihnachten, als die Geburt Jesu. Die haben wir dort ein bisschen isoliert. Aber so einen klassischen Weihnachtstext, den würden wir jetzt nicht nehmen. Aber dass Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist, hören wir das und freuen uns das ganze Jahr daran. Davon leben wir. Warum extra eine Reihe? Wir dachten, einmal Ostern ist es wert, dass man dort auch eine Predigtreihe macht und nochmal besonders darüber nachdenkt. Und es ist schon faszinierend, wenn man ein bisschen in die Medien schaut, in die Zeitungen, eben jetzt ist Ostern, wir haben vorher auch im Gebet schon gehört, ja, so religiöse Gedanken, Gefühle, irgendwas ist da. Und dann, dass ein Baby geboren wird, ein Kind, ein Mensch so auf die Welt kommt, das kann irgendwie noch jeder denken an Weihnachten. Also das hat man noch, ich meine, dass es Gott ist, das klammert man dann ein bisschen aus oder versucht das zu ergründen, aber das kann man ja auch nicht denken. Aber Auferstehung, ja, die Frage, wer schon mal eine Auferstehung erlebt hat, kann man sich sparen, weil niemand, wir kennen das nicht aus unserem Leben. Wir suchen Vergleiche und wenn man diese Abschnitte liest in der Zeitung oder im Internet, es ist faszinierend, wie die schlauesten Köpfe darum ringen, um diese Faszination der Auferstehung. Und wie es dann, ja, manche auch, die haben irgendwie dann den Hut drauf gehauen. Es gibt da einen freireligiösen Friedhof in Berlin, wusste bis jetzt gar nicht, dass es ein freireligiöser, ob der frei ist von Religion oder alles möglich. Auf jeden Fall, da ist beim Ausgang ist ein Spruch, schafft hier das Leben gut und schön, kein Jenseits und kein Auferstehen. Na, also sollte ich dort begraben werden, ja, dann würde ich sagen, auf meinem Grabstein steht, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Dass der da irgendwie mittendrauf auch mal so einen Kontrapunkt setzt. Ja. Kein Jenseits und kein Auferstehen. Ist das ein Wunsch, ist das eine Überzeugung oder ist das letzte Sinnlosigkeit in Stein gemeißelt? Ich weiß es nicht. Ach, nein, das glauben wir nicht. Und ich finde es auch schräg, dass man das da hinschreiben muss, um sich irgendwie an eine Sicherheit zu klammern, wo man sich doch nicht sicher ist. Weil wenn man sich ganz sicher wäre, dann könnte man es irgendwie auch lassen. Aber ich fand es spannend, dass man das, da auch, passt natürlich zu Berlin, ja, Berlin ist schon so eine spezielle Stadt, was das religiöse Leben in Deutschland angeht, da ist so ziemlich alles drin oder auch draußen. Und ja, ein anderer, der so ein Auftakt zum Buch, was jetzt, es gibt ja immer noch und immer wieder neue Bücher von schlauen Menschen, die sich über die Auferstehung Gedanken machen. Und dann steht so in der Einleitung, der Tod bildet für das menschliche Erkennen eine unübersteigbare Grenze. Okay, soweit. Ein gesichertes Wissen über das Danach gibt es nicht. Dachte ich auch, warum muss man das gleich mal als Satz 2 postulieren? Ja, damit hat man die Aussagen der Bibel gleich mal in den unsicheren Eck geschoben. Ein gesichertes Wissen über das Danach gibt es nicht. Wahrscheinlich kann man diesem Wort dann irgendwie doch nicht trauen. Oder man will es nicht. Oder dann vielleicht doch. Weil dann geht es dann weiter und dann merkt man, wurde mehr nachgedacht, während das Volk Israel erst spät und nur in Teilen zu einer Auferstehungshoffnung gelangte, versteht Jesus von Nazareth das Leben der Toten von der Lebendigkeit Gottes her. Also da merkt man, da hat jemand deutlich nachgedacht über das, wie Jesus das Leben gesehen hat. Jesus sagt ja zu den Sadduzäern, ja, ihr irrt, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebende. Bei ihm leben die. Das sagt Jesus sehr deutlich und das hat hier jemand ernst genommen. Ich kann das Buch jetzt nicht ganz vorlesen, sondern wir konzentrieren uns ja jetzt in diesen drei Predigten, diesen Sonntag, nächsten Sonntag und dann die Woche danach auf 1. Korinther 15. Da hat Paulus die Gedanken oder einiges zur Auferstehung zusammengefasst. Und das ist ja eher einer der frühen Briefe von Paulus, wo er aber das nochmal ganz festmacht und man merkt auch damals, ja, in manchen Berichten liest man dann, ja, die Leute im ersten Jahrhundert, die waren halt leichtgläubig und die waren nicht so schlau wie wir. Na. Also, dass man da denen einfach was von der Auferstehung erzählen konnte, das sieht man sehr deutlich, dass das nicht geht, ja, bei Paulus' Predigt in Athen. Ja, die haben sich über den lustig gemacht. Er konnte da was erzählen und die waren interessiert an Neuem. Und als er dann die Auferstehung erwähnt, da gibt es drei Richtungen. Die einen sagen, der spinnt, der ist ja komplett daneben. Die anderen sagen, na, interessant, könnte man mal drüber nachdenken, so. Ja. Und die anderen sagen, das ist es, das glauben wir. Und letztlich gibt es die drei Ideen bis heute. Die einen sagen, alles ersponnen. Die anderen sagen, bei Gelegenheit, also so die es hinausschieben, da denken wir mal näher drüber nach, vielleicht später. Jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Und dann gibt es welche, ja, sag mal, so wie wir heute Morgen, wir singen diesem Jesus zu, wir glauben das wirklich. Und jetzt in unserem Text. Man meint, Paulus schreibt es zu uns. Geschwister, ich erinnere euch noch einmal an die frohe Botschaft, die ich euch gebracht habe. Paulus war ja in Korinth, er hat die Gemeinde gegründet, das hat er hier nicht, aber wir glauben das Gleiche. Ihr habt sie angenommen und steht fest darin. Paulus hat ja gehört von den Korinthern, wie es da aussieht, hat gemerkt, es ist gut, mal einen Brief zu schreiben, es gibt eine Menge Fragen. Der erste Korintherbrief ist fast nur Antworten auf Fragen. Wahrscheinlich gab es auch hier eine größere Frage nach dem Thema der Auferstehung. Denn deshalb führt Paulus das so aus. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was erwarten wir jetzt? Erwarten wir, jetzt kommt eine Liste, was alles zu tun und zu lassen ist, ja, wenn ihr sie festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht? Was haben die Korinther erwartet? Viel zu tun oder wenig? Wir haben natürlich jetzt schon Gnadenlieder gesungen und haben uns schon darauf konzentriert, dass es erstmal vollbracht ist. Es ist vollbracht. Aber es gilt, diese Botschaft festzuhalten. Und dann, der nächste Satz, der steht in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich, könnt ihr auch nochmal herausknobeln, aber ich bin überzeugt, Paulus meint das hier. Andernfalls werdet ihr zu einem Glauben ohne Wirkung gekommen. Es geht nicht um das Tun der Korinther, sondern es geht um das stabile Fundament in Jesus Christus. Es ist eben kein Glaube ohne Wirkung. Ja. Manche wissen, wenn es um Glauben geht, mag ich dieses Beispiel vom Eis, ja, also im Winter, so wie jetzt, wenn es noch etwas kälter ist, wenn ungefähr so eine dicke Eisschicht drauf ist, dann kann ich auf dem See, ja, dann kann ich mit sehr viel Glauben da drauf gehen. Das wird nichts helfen. Ich werde einbrechen. Ja, 2 Zentimeter Eisschicht halten mich nicht. Das ist, ja, da nutzt mein Glaube eben gar nichts. Aber wenn das Eis so dick ist, ja, so 40 Zentimeter, auch vorher schon, dann kann ich auch ohne Glauben da drauf gehen. Da kann ich mit Zittern und Zagen da drauf gehen, das wird mich halten. Und das ist das, was Paulus hier auch macht. Ja, ist das Fundament tragfähig? Ist die Botschaft tragfähig? Wir sind zu einem Glauben gekommen, der Wirkung hat, der tragfähig ist. Und wenn das nicht wäre, dann, das führt er ja auch später noch aus, dann wäre ohne die Auferstehung, wäre es eh hoffnungslos. Und jetzt kommen die beiden Punkte. Es sind nur 2 Punkte, die es gilt festzuhalten. Und nach allem, was wir wissen, ist das hier das älteste Glaubensbekenntnis der Christenheit. Ja, sehr wahrscheinlich hat Paulus das schon so übernommen oder selber mitformuliert. Aber es ist eines der ganz frühen, wahrscheinlich das älteste, was jetzt breiter war. Natürlich Thomas, als er den Herrn Jesus sieht, ja, mein Herr und mein Gott, und fällt auf die Knie vor ihm, das war auch ein Bekenntnis. Aber hier ist das etwas ausformuliert und 2 Punkte hat es. Die gilt es bis heute festzuhalten. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Also Paulus hat sich das nicht ausgedacht, sondern er hat das so übernommen oder mitgestaltet, aber wahrscheinlich übernommen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schrift sagt. Das ist das Erste. Wir haben eben von seinem Blut gesungen. Wir haben gesungen, ja, dass er für uns starb, dass seine Gnade ausreicht. Genau das ist das, was hier steht. Jesus Christus ist gestorben, aber nicht nur abstrakt einfach so, sondern für meine Schuld. Und das macht eben einen riesen Unterschied. Es gibt Menschen, die halten das sogar für wahr, zitiere da gleich noch jemand, dass Jesus gestorben ist. Sachlich, einfach nur. Aber nicht für meine Schuld. Und dann hilft es nichts. Ja. Das ist auch das Beispiel vom See. Wenn ich da vorne stehe am Ufer und das Ziel ist, auf die andere Seite zu kommen, und ich sage, das natürlich trägt das Eis, aber ich bewege mich nicht, ich verlasse mich nicht darauf, ich ergreife das nicht, ich mache mich nicht auf den Weg, werde ich nicht auf die andere Seite kommen, wenn ich es nicht annehme, wenn ich es nicht für mich nehme. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Das ist natürlich auch ganz... Oh, Michael, schau. danke. Aber den Hinweis verstehe ich auch. Ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mich geräuspert habe. So ist es. Danke, vielen Dank. Sehr, sehr aufmerksamer, lieber Bruder. Ja. Wie es die Schriften gesagt haben. Das ist natürlich für die Juden ganz wichtig, aber auch für uns. Das war nicht, und das liest man auch manchmal, auch in modernen Texten, ja, die Römer hatten irgendwann die Nase voll, so ungefähr, von den Unruhen in Israel, und dann haben sie halt den, der sich da zum König machen wollte, beseitigt. Ja, das klingt dann so, als wenn das Ganze ein Unfall war. Gott schickt da einen Wunderheiler in die Welt und dann klappt das nicht und dann stirbt er halt. Das ist nicht das, deshalb steht hier, das ist nicht das, was die Schrift gesagt hat. Deshalb ist das so wichtig, wie die Schrift gesagt hat. Das war Gottes vorhandener Plan. Er wollte das. Petrus macht das sofort an Pfingsten, bei der Pfingstpredigt, jetzt haben wir heute noch nicht Pfingsten, müssen wir ein bisschen warten, macht er das sehr deutlich. Ja. Ihr habt das zwar ausgeführt, aber es war Gottes Plan von alters her. Und das ist absolut wichtig für unseren Glauben. Gott hat nicht nochmal nachjustiert, weil ihm das alles entglitten ist, sondern er hatte den Plan. Jesus hat schon vor der irdischen Zeit zugestimmt, diesen Plan auszuführen und ans Kreuz zu gehen. Gestern Abend in der Jugend haben wir wieder darüber gestaunt, was er da ertragen hat für uns. Wir werden es am Karfreitagabend miteinander feiern. Was hat Jesus ertragen? Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Es war Gottes Plan, das glauben wir. Und Jesus hat es vollbracht, das glauben wir für uns. Das glauben wir auch. Davon sind wir überzeugt. Nicht nur kognitiv, sondern im Herzen und haben ein persönliches Vertrauen, dass das zählt und ausreicht über dieses Leben hinaus. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, er wurde begraben, er ist wirklich gestorben. Auch dieses Thema findet man aktuell im Netz. War Jesus wirklich tot? Es gibt so komische Fragen in dieser Welt, die sind nicht wegzuradieren. Ja? Jetzt haben wir 2026 und die findet man immer noch. Ja? Ja, er wurde begraben, als er war wirklich tot. Und am dritten Tag auferweckt, nach den Schriften, wie es die Schriften gesagt haben. Ist natürlich spannend, wo findet man überhaupt etwas über die Auferstehung von Jesus? Im Alten Testament. Da steht nicht ganz klar, jetzt gibt es keinen, Herr David schreibt dir, mein Nachfahre 63 wird dann sterben und auferstehen. Das finden wir so deutlich nicht, aber, und darauf weist Petrus auch an Pfingsten hin, da in der Pfingstpredigt, da macht er klare Anklänge, ja, Gott wird nicht zugeben, dass sein Heiliger verwese. Petrus macht einen logischen Gedankenschluss und dann sagt er, war das David? War das der Gesalbte, der Heilige? Na, Davids Grab haben wir doch noch hier. Es kann nicht David gewesen sein, sondern David spricht von Jesus Christus. Denn zwischen David und Jesus ist niemand auferstanden. Es gibt im Alten Testament drei Totenauferweckungen. Eine bei Elia, eine zur Lebzeit von Elisa und eine nach dem Tod von Elisa. Relativ zeitnah. Und danach, nur in dieser Zeit, relativ kurze Zeitspanne, vorher nicht, danach nicht. Nichts, was uns berichtet ist. Alle anderen sind so, wie heute auch, normal verstorben. Eine Besonderheit haben wir dann, zur Zeit von Jesus gab es drei. Jesus hat drei Tote auferweckt. Die Tochter des Jairus, den Jüngling von Nain und das, was Michael eben gelesen hat, den Lazarus. Lazarus, deshalb danke, dass du es gelesen hast, das ist ja gewaltig. Ja. Ich hoffe, es ist euch auch zu Herzen gegangen. 4 Tage, Martha, ganz realistisch, oder Maria, ja, oh Herr, der stinkt schon, der ist schon am Verwesen. Keine gute Idee, das Grab zu öffnen. Und Jesus sagt, macht das Grab auf. Und der Jesus stellt sich hin, betet und ruft dann Lazarus heraus. Und ich glaube das genauso, ich denke, wir glauben das genauso, wie es da steht. Ja, Lazarus kam heraus. Das nenne ich mal Vollmacht. Ja? Also das muss man erst mal nachmachen oder eben auch nicht. Also wüsste niemand, der da mithalten kann. Jesus zeigt hier, dass er der Herr über den Tod ist. Und deshalb kamen viele zum Glauben an ihn. Und deshalb auch dieser, Michael hat es ja gelesen, deshalb waren so viele mit Begeisterung bei dem Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Weil sie gesehen hatten und davon gehört hatten und sie konnten den Lazarus ja besuchen. Was ist das Erschreckende? Es gab auch damals schon Gegner. Was war der Rückschluss von den Gegnern? Was wollten die mit Lazarus? Umbringen. Die logische Folge war, da ist einer von den Toten auferweckt worden durch Jesus. Jesus muss weg und Lazarus muss weg. Da greift man sich doch an den Kopf. Ja, da hat jemand offensichtlich beschlossen, nicht glauben zu wollen. Und das ist schlimm. Aber hier, ja, Jesus wurde begraben, Lazarus auch. Jesus wurde am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Es gab der Hinweis, dass der Gesalbte Gottes nicht verwesen wird, sondern lebt. Nebenbei, was ist der große Unterschied? Ich hatte jetzt 6 Personen aufgezählt, die auferweckt wurden vor Jesus. Keiner dieser Auferweckungen hat global irgendetwas bewirkt. Es gibt keine Religion, die sich auf den Jüngling von Nain beruft. Der ist ja auch wieder gestorben. Der war auch nicht der Messias. Also nur eine Auferweckung genügt noch nicht, sondern es muss schon Gottes Sohn sein, der gestorben und auferstanden ist. Er hat die Welt verändert und das bestreitet kein Historiker. Das kann man sehen bis heute. Dass wir uns hier versammeln, quer durch Österreich, quer durch Europa, quer über die Welt, versammeln sich Menschen zu unserem Herrn Jesus Christus hin, weil er der Sohn Gottes ist, weil er bezahlt hat, weil seine Auferstehung eine andere Dimension hat als nur eine Auferweckung von Lazarus. So spannend ich die finde. Ja. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist der da raus? Der muss geschwebt sein. Er war ja umwickelt. An Händen und Füßen war der noch zugebunden. Ja? Und Jesus sagt dann, ja, nehmt ihm das Schweißtuch und es war auch alles zugebunden. Das heißt, durch die Kraft Gottes ist der da rausgeschwebt. Anders, so was ich gelesen habe, wie man damals die Toten eingewickelt hat mit all den Ölen und bei Jesus wird gesagt, 33 Kilo, so viel Pfund, rund 33 Kilo Salben und Öle und Gewürze und dann alles gut fest umwickelt, da geht keiner, ja, der gerade noch tot war. Aber die Macht Gottes holt ihn daraus. Das nächste, was Paulus dann aufzählt, und er zählt hier die Fakten auf, die er gesammelt hat. Interessant, dass er mehr aufzählt, als wir aus den Evangelien und der Apostelgeschichte wissen. Deshalb ist das auch sehr wichtig hier. Er ist dem Kephas, also Petrus, erschienen, dann dem Kreis der 12. Offensichtlich war der Matthias, wir haben das ja gehört in der Apostelgeschichte, der nachgewählt wurde, auch schon dabei. Dem Kreis der 12, denn Judas ist er nicht mehr erschienen. Danach zeigte er sich mehr als 500 Brüdern oder Geschwistern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind, nur einige sind schon gestorben. Das ist natürlich ein super Hinweis für die Korinther. Die waren ja nicht isoliert in Korinth, sondern wenn da einer wirklich Zweifel hatte, konnte der hinfahren. Der konnte sich ein Schiff setzen in Korinth, konnte hinüberfahren nach Israel und konnte Leute kennenlernen, die Jesus bei der Auferstehung erlebt, nach der Auferstehung erlebt haben. 500, von denen die meisten noch leben. Paulus hat recherchiert. Der wusste Bescheid. Einige sind schon entschlafen, verstorben. Ja. Danach erschien er dem Jakobus, ob das der Jünger Jakobus war oder der Halbbruder von Jesus. Ich würde aufs Zweite tippen, aber ihr könnt anderer Meinung sein, das ist mal egal. Dann allen Aposteln. Wie groß diese Zahl? Wahrscheinlich über die 12 hinaus, vielleicht meint er auch nochmal die 12. Paulus zählt auf jeden Fall auf, es gibt genügend, mehr als genügend Augenzeugen. Das ist nicht ein Hirngespinst von ein paar Verrückten, sondern das kann man nachprüfen. Jesus ist auferstanden. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus hat nicht vergessen, wie er war. Und wir wissen, wie Jesus ihm begegnet ist. Und er hat auch Jesus nochmal, später nochmal geistig, visionär erlebt. Aber zuerst noch als Verfolger dort vor Damaskus. Ja, und das beschreibt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wir haben vorher viel von der Gnade gesungen und hier in dem Vers, ich habe extra fett gedruckt, dreimal in einem Vers. Ja, Paulus ist sich vollkommen bewusst, es ist nicht sein Verdienst. Und so ist es auch bei uns. Keiner von uns hat sich selber zu einem Gotteskind gemacht. Das können wir gar nicht. Das kann niemand. Wir können Gott darum bitten, dass er es macht. Das mag sein. Wie viel er da schon drin wirkt in der Bitte, wie viel von uns kommt, bleibt uns ein Rätsel. Ja, aber bei Paulus war es ganz klar. Paulus war unterwegs nach Damaskus, um die Christen einzusperren. Und dann begegnet er Jesus Christus. Und radikale Umkehr. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch ihn bin ich Apostel, durch ihn bin ich Gotteskind. Durch sein gnädiges Eingreifen an mir. Und das war nicht vergeblich. Ich habe mich viel mehr gemüht als sie alle, doch nicht ich. Es war die Gnade Gottes in mir. Auch das, dass er jetzt so, er war ja dann unermüdlich unterwegs, Menschen zu Jesus-Nachfolgern zu machen. Er war es, aber es war die Gnade Gottes in ihm. Und so ist es auch bei uns. Wir können uns nicht gesund erhalten, wir können uns nicht physisch und auch nicht geistlich mobil erhalten. Es kommt alles aus der Gnade Gottes. Und ist begründet in der Auferstehung. Und dann kommt Paulus zum Schluss, oder eigentlich kommt er wieder an den Anfang. Aber ob ich es bin oder die anderen, so jedenfalls verkündigen wir, also auf diese Weise. Und so seid ihr, Korinther, und auch wir hier heute Morgen, wo auch immer wir herkommen, so sind wir zum Glauben gekommen. Wie sind wir zum Glauben gekommen? Durch Gottes Gnade. Und weil wir das glauben. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ich kann es gar nicht durch gute Taten aufwiegen. Ich kann es nicht. Das geht nicht. Wenn man versucht, das, und es gibt ja schlaue Leute, die haben versucht, das auf. Ja. Wie viel eine böse Tat, wenn ich. Würde ich jetzt nicht machen, aber wenn ich dem Michael eine runterhaue, rechts und links, wie viele gute Worte muss ich ihm dann sagen, bis dass er das vergessen hat? Hubert meint, er vergisst das nicht. Na, wahrscheinlich nicht, weil das ist so daneben. Ja, ich würde es auch nicht tun, also schon als Beispiel. Nein, machen wir nicht. Ja. Aber das System funktioniert nicht, sondern es braucht die Vergebung. Und wir können uns nicht selber erlösen. Und am dritten Tag auferweckt. Und da habe ich hier in diesem Buch von Jürgen Spies aus gutem Grund, er belegt darum, was dieser Glaube wirklich auch als Historiker einen soliden Grund hat. Und da habe ich was Erschreckendes gelesen, nämlich, dass ein jüdischer Professor für Neues Testament in Frankfurt, der ist inzwischen verstorben, der hat auf vielen Veranstaltungen gesprochen und Bücher geschrieben und hat Ende der 70er Jahre, ist schon ein bisschen her, auch ein Buch Auferstehung geschrieben. Und er verteidigt darin, er ist ein brillanter Denker und ein guter Forscher und Lehrer, ja, Neues Testament in Frankfurt, da kommt nicht irgendwer hin. Und hat sich eingehend damit beschäftigt und hat die leibliche Auferstehung Jesu verteidigt gegen alle möglichen Angriffe. Und sagt, das ist so, wie es geschrieben steht. Das ist das einzig Wahre und Logische. Und dann kam irgendwann auch die Frage zu ihm, ist es dann auch dein Messias? Nein. Das hat mich immer, als ich das, ich dachte doch, das, da ist jetzt einer, ich meine, neutestamentlicher Professor jüdischer Herkunft im letzten Jahrhundert und verteidigt die leibliche Auferstehung, die ja schon über 100 Jahre sehr angefochten wird, ja, die verteidigt er auf kognitiv ganz hohem Niveau und nimmt es nicht in Anspruch, die Vergebung der Sünden. Dass es sein Messias ist, sein Erlöser. Boah, das war nicht ganz einfach, da erstmal weiterzulesen. Da habe ich gedacht, hoffentlich ist nach dieser Äußerung noch was passiert durch Gottes Gnade. Ich weiß es nicht, aber erstmal hat er sofort gesagt, nein, das ist nicht meins. Obwohl er das nachgewiesen hat, dass das solide ist, dass das nicht anfechtbar ist. Und da ist mir wieder deutlich geworden, Gnade. Es ist wirklich Gnade, glauben zu können. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und darüber dankbar zu singen und zu loben und jeden Tag Dank zu sagen, wenn er uns darin erhält, das ist schon, es ist wert. Denn das rational zu begreifen oder gar zu verteidigen und ihm nicht zu folgen, sich nicht auf ihn zu verlassen, nicht auf Jesus zu vertrauen, ist fatal. So viel Wissen und keine persönliche Konsequenz, das ist bitter. Paulus hat es, ja, die Konsequenz mit allen Schritten gelebt und er erinnert uns, ich erinnere euch noch einmal an die frohe Botschaft, die ich euch gebracht habe. Ja, ihr habt sie angenommen und steht fest darin. Und deshalb leite ich jetzt fließend über zur Mahlfeier. Wir haben die Botschaft gehört, wir brauchen keinen weiteren Bibeltext dazu. Wir haben gehört, Jesus Christus ist für uns gestorben. Er hat am Kreuz bezahlt. Er hat sein Blut vergossen, er hat sein Leben gegeben. Und jeder, der das glaubt, soll mitfeiern. Jeder, der darauf auf Jesus Christus sein Vertrauen setzt. Und da Jesus hat das ja eingesetzt, unmittelbar vor seinem Tod, hat er gesagt, ja, nehmt das. Erinnert euch immer wieder daran. Er selber wusste nicht, wie lange das dauern wird, bis dass er wiederkommt. Das finde ich auch etwas schräg. Aber der Vater weiß es. Ich merke nur, es ist schon ein bisschen lang so für unser Empfinden. Aber das Versprechen steht. Er wird wiederkommen. Wir feiern es als Erinnerungsmahl an das, was Jesus getan hat. Wir feiern es als Gemeinschaftsmahl, wir miteinander, als Jesus-Nachfolger, als die, die den Glauben geschenkt bekommen haben. Und wir feiern es natürlich als Hoffnungsmahl. Wir werden es bei ihm in der Herrlichkeit mit ihm sichtbar feiern. Und diese drei Aspekte, ja, im Kopf und Herz zu haben, das ist Grund zum Feiern und ihm zu danken. Ich bete noch, danke dafür und danke, dass ihr noch so spontan ein Lied ausgesucht habt für die Mahlfeier, was wir dann miteinander und währenddessen singen werden. Herr Jesus Christus, du unser wunderbarer Herr, danke, dass du uns so, ja, dass wir so kostbar waren in deinen Augen, dass du uns so lieb hast, diese Welt so sehr geliebt hast, dass du gekommen bist. Danke. Wir rühmen deinen Namen, wir beten dich darüber an und danken dir von Herzen. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist für all unser Versagen, für all unsere Rebellion, für all das, wo wir selber anders wollen als du. Danke, du bist so gut. Lieber Herr, danke, dass wir es feiern dürfen, deinen Sieg auf Golgatha. Jetzt in diesem Gedächtnismahl, als Gemeinschaft, in der Hoffnung auf dich und auf die Zukunft, die du uns versprichst. Wir loben dich. Amen. Danke. Okay. Genau, und für unsere Gäste, aber das ist gleich selbsterklärend, wir kommen alle raus durch den Mittelgang und gehen dann auf der Seite wieder zurück auf den Platz oder wo wir einen schönen Platz finden. Herzliche Einladung.